Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas.
Hallo Jana. Heute mal ohne Klatschen vorab. Das muss man vielleicht einmal erklären. Die letzten Male haben wir geklatscht. Es ging darum, dass wir die Synchronisation am Anfang hinbekommen. Und die war komplett hinfällig. Die brauchten wir eigentlich gar nicht. Aber das war bei der ersten Podcast-Folge so schön, dass wir gesagt haben, wir halten es bei der zweiten bei und haben uns jetzt entschieden, das zumindest kurz aufzuklären, weil wir mit einem Lachen reingestartet sind und besser als fröhlich in den Podcast starten. Das ging ja gar nicht. Vor allem, weil man bei mir gar nicht so viel Lachen rausbekommt, häufig, also wie die Leute in meinem Umfeld wissen.
Sehr gut. Ja, jetzt wisst ihr auch Bescheid.
Genau. Also ich freue mich auf jeden Fall. Heute die dritte Folge von Natur 2.0. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die mir zugeschickt worden sind. Mich hat viel Feedback erreicht und das fand ich sehr schön. Da habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass so viele Leute sich freuen und uns eben das Ganze auch mitteilen, dass sie einzelne Aspekte so schön finden, dass ihnen der Podcast so gut gefällt. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil man natürlich so ein bisschen hofft, dass das Ganze auch Akzeptanz findet und eben genügend Leute mal reinhören und die Themen, über die wir sprechen, irgendwie interessant finden. Und mich hatte das auf jeden Fall sehr gefreut.
Ja, ich bin gespannt. Was war dabei für Feedback, für Fragen? Was hast du mitgebracht?
Ja, wir können gern sofort reinstarten. Also zum einen wurde ich letztlich gefragt, ob es möglich ist, einen Literaturtipp zu geben, um eine Übersicht über Biodiversität zu bekommen oder sich in Biodiversität einzuarbeiten. Und ja, das dachte ich mir auch so ein bisschen. Das ist wirklich schwierig, weil es einfach das Komplexeste ist, was wir eigentlich vor der Haustür haben. Und bislang gibt es gar keine richtigen Übersichtswerke, wo man eben mal versucht, irgendwie so gut wie alles zu beschreiben. Da kenne ich bisher auch relativ wenig. Ich kenne ein Buch aus den Niederlanden, wo tatsächlich so dieser Ansatz ein bisschen verfolgt wurde.
Dann jetzt nur über Arten oder wie stelle ich mir ein Buch über Biodiversität? Das muss man vielleicht auch nochmal erklären für alle, die das jetzt nicht sofort irgendwie wissen. Also biologische Vielfalt heißt ja nicht nur Artenvielfalt, sondern eben auch genetische Vielfalt und Lebensraumvielfalt. Und das wäre natürlich jetzt irgendwie auch in einem Standardwerk vielleicht schwierig unterzubringen.
Genau. Absolut. Und eigentlich muss man ja sagen, mir ist noch nicht, wenn unser Podcast schon Natur 2.0 heißt, mir ist noch kein relevanter Unterschied eingefallen zwischen dem Begriff Biodiversität und Natur, außer dass man versucht hat, Biodiversität mal so ein bisschen zu framen und zu rahmen. Aber normalerweise kriegt man das, glaube ich, gar nicht losgelöst. Und das ist eigentlich nur ein komplexer Begriff für Natur. Mhm. Genau, und dieser Ansatz von diesem niederländischen Buch, das ist eigentlich, ich weiß den Titel gerade leider nicht mal, den hatte ich nur im Kopf, aber das ist so der Ansatz, eine Übersicht über Artenvielfalt zu geben und das quasi nur numerisch und dann nochmal ein paar Informationen dazu geben. Aber insgesamt finde ich das auch super schwierig. Ich habe aber immer eine Empfehlung, die ich so ganz generell gebe und das eigentlich überall, wenn Leute sich für irgendwelche Aspekte von biologischer Vielfalt interessieren. Und zwar empfehle ich eigentlich immer, sich ein total spezielles Buch zu kaufen, was irgendwie ein Thema super nerdig, super tiefgehend behandelt. Und sich ein ganz generelles Buch irgendwie zu dem Thema zu kaufen, wenn man dann so eine Übersicht vielleicht auch bekommt, beispielsweise wenn man jetzt sagt, irgendwie man interessiert sich für die Vogelwelt, dass man dann sich erstmal die Vogel Mitteleuropas oder die Vögel Europas oder sowas irgendwie holt und ein Buch, das dann ganz speziell die, ja, sagen wir irgendwie die Greifvögel, Limikolen, irgendwas anderes irgendwie behandelt, dass man wirklich zum einen eine Übersicht bekommt über das, was da ist und zum anderen sieht, wie komplex das Ganze werden kann, sobald man tiefer in ein Thema reingucken möchte.
Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich auch schwierig, wenn man jetzt nichts Charismatisches wie Vögel nimmt, oder? Also weiß nicht, wie sieht es bei dir aus mit Käfern? Gäbe es da Standardwerke? Also wird jetzt wahrscheinlich nicht für jede ja, für jede Gruppe irgendwie möglich sein, sich sowas anzuschaffen?
Also da gäbe es, würde ich tatsächlich im Falle von Käfern, würde ich vorschlagen, sich einmal so die Käfermittel Europas, so ein Bildbestimmungsband irgendwie zu holen, wo eigentlich nur Zeichnungen drin sind und das gar keine richtige Bestimmung ist, die man da macht, sondern ja mehr ein Bildabgleich mit einer Zeichnung und denkt dann, na, das passt eigentlich ganz gut. Und das andere wäre dann letztlich ebenfalls die Käfer Mitteleuropas, aber in diesem Fall ein Bestimmungsschlüsselwerk. Und zwar das Standardwerk, was bisher erschienen ist in 15 Bänden ursprünglich und dann noch vielfach erweitert wurde. Übrigens beim Entomologischen Verein Krefeld hier erschienen. Das ist so,
sehr gut.
Ich glaube, zwischen 1964 und Anfang der 90er. Und das sind Bestimmungstabellen, die dann wirklich eine ja, total spezifische Übersicht über die einzelnen Arten der Familien geben. Und man sieht, wie sehr das komplex wird und in die Tiefe geht, wenn man allein für die beispielsweise für die beiden größeren Familien der Rüsselkäferartigen dann schon zwei Bände hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss, dann sieht man sehr schnell, wie kompliziert das Ganze wird, sobald man in die Tiefe rein möchte. Ja, wie sieht denn das bei dir aus, was die Planktongesellschaften angeht? Ist das leicht, da irgendeinen Überblick zu bekommen?
Also da kann ich empfehlen, ich glaube, es ist erschienen im Kosmos Verlag, Das Leben im Wassertropfen. Das haben sicherlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, viele daheim, aber das könnte ich empfehlen, wenn man sich für Plankton grundsätzlich interessiert. Ist natürlich immer schwierig, weil du kannst ja nicht lostigern und irgendwie dann Plankton irgendwie anschauen. Ne? Ohne Mikroskop ist das eben einfach nicht möglich. Aber es ist zumindest, ähnlich wie du das gerade für die Käfer beschrieben hast, ja, ein Werk, wo man quasi mit kleinen Bildchen eben einfach schauen kann, was sieht hier wem irgendwie am ähnlichsten. Und es ist tatsächlich auch ein Buch, was ich ja, was ich auch also für die Studierenden benutze, weil das eben einfach so anschaulich ist und die ja eben nicht sich durch die Bestimmungsschlüssel durchwühlen müssen, sondern wenn es nur darum geht, einfach mal zu schauen, was lebt denn da so eigentlich, dann man ganz gut irgendwie mal nachschauen kann, was sehe ich hier und wonach sieht es eventuell aus. Also Das Leben im Wassertropfen im Kosmos Verlag, sehr zu empfehlen.
Sehr gut. Ja, ich kenne es natürlich auch vom eigenen Studium und habe aber auch, ich glaube, mittlerweile drei unterschiedliche Ausgaben hier rumstehen, weil ich irgendwann als Jugendlicher schon die erste Ausgabe oder so mir mal irgendwo gebraucht gekauft habe. Das ist eigentlich auch das Schöne bei solchen Werken. Das sind so standardmäßige Übersichtswerke, dass es häufig so viele Auflagen gibt, dass man sich immer irgendeine ältere sehr günstig kaufen kann.
Und ja, ich habe meine erste auch über eBay Kleinanzeigen gekauft.
Ja, sehr gut. Ja, und das finde ich eigentlich dann immer ganz schön. Genau, also meine Empfehlung ganz grundsätzlich wäre wirklich ein Übersichtswerk, hier zum Beispiel Das Leben im Wassertropfen und dann ein total spezielles Werk irgendwie, wo man wirklich sagt, ich verstehe auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, was jetzt da genau alles gemeint ist, damit man einfach die Tiefe von dem Thema sieht und sich da so ein bisschen reinarbeiten kann und halt auch einfach sieht, wie komplex das Ganze werden kann. Und die Neugierde treibt einen dann, glaube ich, automatisch dahin, dass man, wenn man irgendwie merkt, das interessiert mich ein bisschen eingehender, dass man dann ja automatisch irgendwie ein bisschen an Wissen zunimmt und im Laufe der Zeit sich dann wahrscheinlich noch mehr Bücher organisieren wird. Aber ich muss sagen, dass ich so knapp 3.500 Bücher zu biologischer Vielfalt habe.
Nein.
Und, ja, das ist die Realität. Und noch ein sehr großes Archiv mit über 18.000 Einzelveröffentlichungen in Wahnsinn. Zeitschriftenbeiträgen, Kopien, irgendwie alles, was ich so zusammengetragen habe und habe das sehr exzessiv betrieben. Und da ist kein Ende in Sicht. Also ganz generell über biologische Vielfalt gibt es noch nichts so Richtiges. Aber ich würde es tatsächlich mal als Vision und als Traum mitnehmen, dass man zumindest auch das mal schafft, vielleicht für einzelne Länder, für den mitteleuropäischen Raum irgendwann zumindest mal eine Übersicht zu geben und zu zitieren, was eigentlich die Standardwerke sind, so gesehen, die den besten Überblick geben, von wirklich Einzellern bis hin zu höheren Tieren, höheren Gefäßpflanzen. Das finde ich eigentlich sehr schön und würde das mal als Vision auf jeden Fall mitnehmen, weil es bisher noch nicht existiert. Vielleicht kriege ich es ja Thomas, irgendwann
da
mal
hast,
hin.
da hast du gleich dein nächstes Projekt, falls dir mal langweilig werden sollte.
So sieht das aus. Aber Projektmangel gibt es eigentlich nie. Das ist auch das Problem, weil Ideen gibt es eigentlich immer genügend. Und das Problem ist, habe ich eine Idee einmal im Kopf, dann bleibt sie auch da. Ich habe so ein großes Sammelsurium von Ideen, die ich niemals angehen werde. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Best-of von den größenwahnsinnigsten Ideen, die ich da so angesammelt habe.
Ja.
Ja.
Ich habe auch einen Ordner auf meinem Desktop, der heißt Schlafende Ideen. Und da wandelt oder da wird alles reingeschoben, wo es teilweise sogar schon Daten zu gibt, die irgendwie noch nicht ausgewertet wurden, wo man irgendwie nicht zugekommen ist oder verrückte Ideen, die dann doch wieder nichts geworden sind. Und ich habe das Gefühl, je länger man dabei ist, umso mehr wird da reingeschoben in diesen Ordner und umso weniger guckt man ihn sich jemals wieder an. Aber vielleicht machen wir mal ein Best-of.
So müssen wir das mal machen, ja. Was ist bei dir die Woche passiert? Das ist, wie sah es aus an der Universität in Kopenhagen?
Boah, ich muss echt gestehen, ich bin fixe fertig. Das ist echt, das muss man ja vielleicht auch einfach mal ehrlicherweise sagen. Das ist nicht immer alles nur toll irgendwie in einem Job. Also natürlich macht er auch an anstrengenden Tagen total viel Spaß, aber es ist, manchmal kommt es echt dicke irgendwie und es ist halt leider nicht so, dass ich dann irgendwelche Fristen schieben kann oder sowas, weil das eben, ja, es sind einfach Fristen, die überlappen sich dann und dann werden das auf einmal ganz lange Tage. Ja, so ist es. So ist es manchmal. Aber es war einfach wirklich viel, viel Lehre, viele Drittmittelanträge. Der eine hatte seine Frist gestern, der andere hat seine Frist morgen. Heute ist eigentlich Feiertag in Dänemark. Ich habe trotzdem gearbeitet. Auch das muss man mal dazu sagen, dass diese Work-Life-Balance, auf die man ja eigentlich immer ganz gerne achtet und ich auch wirklich viel Wert drauf lege und das auch probiere, meinen Studierenden irgendwie so weiterzugeben, dass man leidenschaftlicher Wissenschaftler sein kann und trotzdem noch andere Interessen und ein Privatleben haben kann. Aber es gibt dann Wochen oder Tage wie heute, da interessiert es dann leider nicht, ob jetzt Feiertag ist oder nicht. Ich habe heute trotzdem den ganzen Tag gearbeitet, um eben diese Frist morgen um 14 Uhr einhalten zu können und da irgendwas einreichen zu können. Es geht um 1,2 Millionen Euro umgerechnet. Und da sollte dann schon das, was man da einreicht, irgendwie... Also ich möchte zumindest damit zufrieden sein. Aber ich muss ehrlich gestehen, nächste Woche ist auch noch mal knüppeldicke, weil da mein Masterstudent seine Verteidigung hat. Also der muss dann da quasi eine mündliche Prüfung über das abhalten, was er da eben geschrieben hat. Und es ist noch ein Drittmittelantrag fällig am Ende der Woche. Danach habe ich eine Woche Urlaub und dann werde ich mich wieder erholen.
Sehr gut. Aber dann sind die Daumen natürlich erstmal gedrückt für die Anträge.
Vielen Dank.
Das klingt sehr gut. Und das mit dem Masterstudent klingt doch auch sehr gut, auf jeden Fall. Also, Leute.
Ja, er hat einen ganz, ganz tollen Job gemacht, muss ich sagen. Also, es ist ja nicht der erste Masterstudent, den ich betreut habe. Auch an verschiedenen Unis. Aber ich muss sagen, er hat wirklich eine ganz, ganz grandiose Leistung dahingelegt. Bin total stolz auf ihn.
Sehr gut. Und dann können wir beim nächsten Mal schon gratulieren wahrscheinlich, wenn das
wahrscheinlich
geschafft hat.
Ja, ach, der schafft das sowieso. Er hört das jetzt ja nicht, er spricht kein Deutsch, ja. Er kommt aus dem italienisch sprechenden Teil der Schweiz und schaffen tut er das eh. Es geht jetzt nur noch darum, mit welcher Note er besteht.
Sehr schön. Ja. Aber das ist doch schön zu hören, auf jeden Fall. Und vor allem, ein Ziel ist am Ende mit den Anträgen, weil du bist ja wahrscheinlich in Sicht mit den Anträgen, du bist ja wahrscheinlich schon ein paar Wochen länger da dran. Und
schon seit Monaten, aber ich muss sagen, dass man das dann doch irgendwie, was heißt, also ich habe es definitiv dann doch irgendwie unterschätzt. Ich bin grundsätzlich jemand, der eigentlich sehr organisiert ist und das kommt mir in der Regel in dem Beruf zugute. Aber es ist dann doch jetzt echt ein bisschen viel geworden in den letzten Wochen. Und das wird jetzt eben nochmal ein bisschen viel. Und man sagt so schön, nach dem Antrag ist vor dem Antrag, weil die nächsten Fristen sind dann schon wieder im September, Oktober und November. Eine Freundin von mir hat letztens gefragt, Jana, du sagst immer, in 2 Wochen wird es besser. Aber irgendwie ist mittlerweile schon Juni. Und diese 2 Wochen sind schon lange rum und es wird irgendwie nicht besser. Ja.
What a time
manchmal
to
ist
be
Wissenschaft,
alive.
Ja, Wissenschaft ist manchmal wirklich... grandios.
Ja. Nein, das klingt ganz gut. Wir haben einen Zuwendungsbescheid bekommen jetzt gerade. Also das heißt, bei uns ist im Prinzip.
Ihr wart erfolgreich.
Wir sind erfolgreich gewesen, ja. Und
herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und da wird es auf jeden Fall um Metabarcoding gehen. Also ja, eine kritische Prüfung unter anderem auch dieser Methode. Und
Magst
da
du
freue ich
mal
mich schon
erklären,
sehr drauf.
was Meta-Barcoding ist?
Ja, und zwar ist das eigentlich ein Verfahren, was noch relativ jung ist, wenn wir uns viele andere Methoden anschauen. Wir haben ja auch bei der Betrachtung von Artenvielfalt mittlerweile viele DNA-basierte Methoden, die angewendet werden. Und so wie bei CSI-Fällen der genetische Fingerabdruck von irgendwelchen TäterInnen oder sowas da angesehen wird, ist es hier halt so, dass im Prinzip mit dem DNA-Barcoding damals erstmals eine gewisse Sequenz von den Mitochondrien von mehrzelligen Tieren genutzt werden konnte, um die zu sequenzieren, also sich wirklich einfach anzuschauen, aus welchen Basenpaaren besteht diese Sequenz so gesehen, die man sich da anschaut in dem Abschnitt. Und diese ganzen DNA-Barcodes, die sind mittlerweile hinterlegt in Referenzbibliotheken im Internet und sind in der Regel frei zugänglich. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen verborgen. Und beim Metabarcoding ist es so, dass man also aus gemischten Umweltproben, also wirklich reale Proben, die man in irgendeiner Form nimmt, quasi diese ganzen Arten zuordnen kann, die sich da drin befinden, über die DNA, die da drin ist. Und das ist eigentlich heute eine Methode, mit der kann man dann zum Beispiel Mischproben von Insekten auch bestimmen. Und ein Beispiel, was ich damals ganz schön fand, war mal so ein Ansatz, wo die Windschutzscheibe von einem Auto abgespült wurde und man hat dann mal geschaut, welche Insekten sind alle an dieser Autoscheibe verstorben?
Das wäre eine grandiose Idee.
Absolut, ja, das fand ich auch sehr, sehr schön eigentlich, so auch als Bild, dass die Leute irgendwie verstehen, was da für ein Potenzial drin ist, hintersteckt. Und aktuell, es gibt noch so ein paar PCR-freie Methoden. Also PCR ist so eine Vervielfältigungsmethode eigentlich, die da angewendet wird dafür. Also es gibt noch so ein paar neuere Ansätze. Aber aktuell ist das eigentlich mit die Methode, wo wir die größten Einblicke in Artenvielfalt überhaupt bekommen können. Aber es gibt da durchaus noch ein paar Baustellen. Und es gibt bislang relativ wenig kritische Prüfungen von außerhalb, also sehr viel natürlich an Methoden, die verbessert werden, Dinge, die weiter bearbeitet werden von Institutionen, die Metabarcoding durchführen. Aber es gibt wenig von Seiten der Entomologie, also der Insektenforschung, die ganz kritisch mal jetzt da drauf schauen. Also wenige Menschen, die sagen, wir prüfen das mal kritisch und schauen, wie das mit den Ergebnissen genau aussieht, wo man hier im Prinzip noch Bedarf hat, das Ganze zu optimieren. Und das ist insbesondere auch Inhalt dieses Forschungsprojektes. Und deswegen freue ich mich da eigentlich sehr drüber.
Wie sieht denn das aus beim Metabarcoding? Sagt es dir dann quasi nur, dass welche Arten da sind? Also welche, oder du kannst dann nichts über die Häufigkeiten darüber aussagen, oder?
Genau, also es gibt schon eine gewisse Möglichkeit, dass also es gibt Signalstärken quasi, also die nennen sich dann Reads. Die sagen so ein bisschen was zur Quantität aus von der DNA zumindest in dieser Probe, also wie häufig ist diese Sequenz quasi auch wie häufig tauchte die Sequenz auf. Aber da stecken sehr viele Unsicherheiten drin. Also es gibt einen ganz klaren Biomasse-Bias dann so gesehen auch, so nennt sich das. Also eigentlich die Schwierigkeit, dass man, wenn man beispielsweise eine Probe hat und in dieser Probe befinden sich jetzt zwei Hummeln und die Hummeln sind sehr groß und der Körper ist sehr fluffig und hat im Prinzip ein gewisses Volumen und dann befindet sich eine ganz kleine Mücke, die nur 1,5 Millimeter hat, zum Beispiel in der gleichen Probe. Und man schaut sich die über Metabarcoding an, dann ist das so, dass wir im Prinzip von der Verteilung der Mitochondrien, die dann in den Zellen sind, natürlich bei diesen beiden großen Hummeln viel mehr Zellen haben, viel mehr Mitochondrien haben und damit auch viel mehr Ausgangsmaterial, was dann entdeckt werden könnte, so gesehen bei dieser Methode. Und die kleine Mücke könnte ganz gut untergehen eigentlich da drin und taucht dann auch mit einer geringeren Signalstärke so gesehen auf. Und dann gibt es noch so ein paar andere Schwierigkeiten. Es gibt im Prinzip einzelne Komponenten bei dem Durchlauf von Metabarcoding, sogenannte Primer halt auch, die gar nicht überall funktionieren, um quasi diese Sequenzen, die man sich da wünscht, auch wirklich zu erwischen. Und woran das aber genau alles liegt, diese ganzen Faktoren, das ist noch nicht so richtig erörtert. Und das ist unter anderem aber auch Bestandteil dann bei diesem Projekt, dass man eben ein paar Studien durchführen kann, um zu schauen, wo kann man das Ganze optimieren und wie kriegen wir realere Ergebnisse?
Toll. Wie lange dauert, also was habt ihr für einen zeitlichen Rahmen für das Projekt? Wann ist das vorbei?
3 Jahre sind es auf jeden Fall. Und genau, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Kooperationen, die da drin sind. Das ist ganz spannend. Und dann gibt es auch eigentlich schon eine ganze Menge Erkenntnisse, die wir jetzt schon mitbringen aktuell. Das ist eigentlich eine sehr gute Voraussetzung. Das heißt, es gibt schon enorm viele Ergebnisse, auf die man aufbauen kann. Und diese ganzen Erkenntnisse sind noch gar nicht ausgeschlachtet hinsichtlich der Fragestellung und auch dem, was man da eigentlich schon an Kenntnis dazu gewonnen hat. Und darauf basierend kann man dann letztlich nochmal aufbauen und dann auch genau prüfende Methoden nochmal irgendwie durchführen, ganz gezielte Fragestellungen. Und insgesamt ist das ein recht komplexes Feld, weil es gibt eigentlich Baustellen von vorne bis hinten. Also auch diese Referenzbibliotheken, wo dann die ganzen Barcodes hinterlegt sind, die sind auch nicht in so einem guten Zustand. Ist nämlich so, dass da eigentlich in vielen Fällen alle irgendwas hochladen können und das landet dann darin. Und qualitätsgeprüft oder korrigiert oder wie auch immer wird da in der Regel nicht. Und deswegen hat man sehr viele Ergebnisse, die sind recht schwierig. Es gibt zwar mittlerweile so ein paar bioinformatische Filteransätze, die dann alle Sachen, die nicht so plausibel sind oder so, auch schon rausfiltern. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Baustellen. Und dann sind auch die Sequenzen, die sich die unterschiedlichen Institutionen dann eigentlich anschauen, je nachdem, was die für Methoden nutzen, unterschiedlich lang. Also das können mal 200 Basenpaare sein, mal 300. Und wenn man kürzere Sequenzfragmente hat dann eigentlich bei der DNA, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das mit irgendwas übereinstimmt, auch schon mal ein bisschen höher manchmal, als wenn das 300 Sequenzen sind. Und das sind alles diese Herausforderungen. Aber ich finde das eigentlich sehr schön und sehr spannend und begleite diese Methode jetzt, glaube ich, schon ja so knapp, ich glaube so 6 Jahre oder so. So 6, 7 Jahre, glaube ich, schon fast. Und deswegen freue ich mich da eigentlich sehr, da irgendwie auch mit weiterzumachen, weil wir haben bisher schon einige Sachen veröffentlicht, die sich eben schon mit der Methode beschäftigt haben. Und da konnten wir beispielsweise schon rausfinden, dass wenn wir Insekten nach Größen sortieren erstmal, quasi über so ein Siebeverfahren, dass man dann schon sieht, dass wenn die großen Insekten gar nicht in dieser Probe sind, dann entdeckt man schon viel mehr von den kleinen Arten, die dann wirklich auftauchen, als umgekehrt. Und das ist dann auch in mehreren Forschungsprojekten schon berücksichtigt worden. Dann haben wir noch festgestellt, dass im Prinzip eigentlich auch ein Durchlauf manchmal gar nicht ausreicht aus einer Probe, weil man nimmt dann zum Schluss im Prinzip nur eine sehr kleine Menge, die man sich letztlich anschaut. Und wir haben dann gesehen, dass wenn man im Prinzip das Ganze noch 9-mal wiederholt mit der gleichen Menge, wir immer noch enorm viele Arten dazu bekommen, die gar nicht aufgetaucht sind bei den ersten Durchläufen. Und solche Ergebnisse waren es eigentlich, die uns schon so sehr motiviert haben, weil wir damit heute eigentlich wirklich die Einblicke haben, dass wir jetzt erst wissen, dass wir im Laufe eines Jahres an einem Punkt in Naturschutzgebieten durchaus 1500 bis 3200 Insektenarten haben können. Und das ist schon enorm. Also das war eine absolute Limitierung der Vergangenheit und deswegen steckt da viel Potenzial. Aber man muss auch viel entwickeln.
Ja, da sind wir doch gespannt, was du in 3 Jahren erzählst.
So, ja, ich werde mit Sicherheit mal ein bisschen begleiten. Und ich kann aber auch schon verraten, wir sind auch an einem Ansatz dran, das wird nicht mehr so lange dauern, wo es darum geht, dass man zumindest ein paar Aussagen zu Abundanzen treffen kann. Das ist auch sehr spannend. Und
also Abundanzen sind Häufigkeiten?
Genau, Häufigkeiten in der Probe dann quasi. Und das wäre der Durchbruch so gesehen auch für so ein paar Fragestellungen, die man damit noch machen kann. Und ansonsten ist das für uns aber momentan in der Bewertung von Räumen beispielsweise auch, welche Insektenarten sind überhaupt typisch für so ein Naturschutzgebiet, wenn man sich das anguckt und hat irgendeinen Lebensraum dort. Welche Arten sind ganz charakteristisch für diese Gesellschaften? Das sieht man ja quasi schon, je mehr man an solchen Proben dann ausgewertet hat, weil man dann Stetigkeiten sieht, wie häufig tauchen diese Arten in diesen Proben auf? Sind die nur einmal vertreten gewesen oder tauchen die in jeder Probe im Mai eigentlich auf, in diesem Lebensraumtyp? Und davon versuchen wir relativ viel abzuleiten, um zu verstehen, welche Insektengesellschaften überhaupt dafür verantwortlich sind, dass wir diesen geschützten Lebensraumtypen zum Beispiel vor der Nase haben, den wir uns da angucken.
Ja.
Genau. Also spannend. Ich freue mich da auf jeden Fall und werde berichten, sobald es Neuigkeiten gibt.
Super. Du hast jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, und zwar hast du gesagt, ihr habt da schon Ergebnisse quasi veröffentlicht. Und ich glaube, dieses ganze Thema wie entsteht eigentlich Wissenschaft? Und dazu gehört ja einfach, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht. Das ist, glaube ich, ein Thema, was viele interessiert. Und ich glaube, dass du auch Feedback zu bekommen, oder wir haben es, glaube ich, mitbekommen, dass sich die Hörerschaft das irgendwie auch wünscht, dass wir mal darüber reden. Wie entsteht denn eigentlich so eine wissenschaftliche Veröffentlichung? Wie läuft dieser Prozess ab? Was gibt es da für Schritte? Und vielleicht wäre jetzt der Moment, dass wir das Thema mal aufmachen. Hast du Lust dazu?
Ja, absolut, total. Eigentlich, vielleicht fangen wir wirklich erstmal mit den Veröffentlichungen an. Was heißt das eigentlich? Das, wo ich gleich ein bisschen detaillierter darauf eingehen wollen würde, wäre tatsächlich mal der Begutachtungsprozess, also der quasi sicherstellen soll, dass diese
die Qualitätskontrolle.
Arbeit, genau, die Qualitätskontrolle einer solchen Arbeit. Und was das heißt und ob das auch automatisch der Heilige Gral ist, das ist auch so ein bisschen die Frage.
Ja.
Und genau, also letztlich bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen handelt es sich ja eigentlich nichts um nichts anderes als so gesehen die Veröffentlichung von neuen Erkenntnissen, von Ergebnissen aus unterschiedlichen Untersuchungen. Das können ganz gezielte Fragestellungen sein für so eine Untersuchung. Und die wird dann irgendwie in Schriftform gebracht und wird eingeordnet in den aktuellen Kenntnisstand, um irgendwie zu zeigen, das wissen wir bisher, das hier ist was, das gehört ebenfalls in diesen Sektor rein und wir wissen sogar was Neues dadurch. Und zum Schluss wird das dann kritisch diskutiert und eben auch irgendwie interpretiert, was hat man daraus gewonnen. Ja. Und das ist eigentlich ein total wichtiger Prozess, weil dieses ganze Konstrukt Wissenschaft ja eigentlich ein Kulturgut ist und das wächst und wächst und beschreibt eigentlich den Raum, in dem wir leben und alles, womit wir uns so beschäftigen, in Daten, die irgendwie nachvollziehbar sind, weil man könnte sie nochmal durchführen und würde in dem Idealfall auch ähnliche Daten rausbekommen. Und wir verstehen dadurch halt einfach, wie Natur funktionieren könnte an einem Punkt beispielsweise, welche Art man unter dem Artnamen versteht, wenn man sie anspricht. Also was ist eigentlich der Urmeter für einen Artnamen, wenn ein Marienkäfer 7-Punkt-Marienkäfer und wissenschaftlich dann Coccinella septempunctata heißt, dann gibt es eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu, die diesem Tier diesen Namen gegeben hat, damit das irgendwie in dieses wissenschaftliche System reinkommt. Und genauso die Beispiele aus deiner Forschung. Also was wäre so ein Beispiel für ein Thema, für so einen Kenntnisstand beispielsweise, was man rausgefunden hat aus deinem Forschungsbereich?
Also ich glaube, eine meiner Lieblingsveröffentlichungen, das ist, müsste man wissen, ist das gewesen? Ich glaube, in den 80ern, da hat man angefangen, in Kanada ganze Seen zu manipulieren. Also es gibt eine experimentelle Seengegend, wo sie 58 verschiedene Seen, glaube ich, haben, die sie tatsächlich auch unterteilen können und dann da Nährstoffmanipulationen durchführen können. Und aus diesem Zweig sind seit den 80ern extrem viele Erkenntnisse rausgekommen, die wir heute immer noch standardmäßig irgendwie lesen. Ja, ich glaube, was man vielleicht auch noch zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen sagen kann oder muss, ist, dass das auch so die Einheit ist, in der Wert eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin irgendwie gemessen wird, weil es geht im Endeffekt, egal ob bei Drittmittelanträgen oder wenn man probiert, eine dauerhafte Stelle an der Universität zu bekommen, oft eben darum, was für Wissenschaft macht man, und die weist man in der Regel eben dadurch nach, dass man seine wissenschaftlichen Erkenntnisse veröffentlicht hat in Fachzeitschriften. Und diese Fachzeitschriften haben dann noch einen sogenannten Impact Factor, denn da kann man jetzt von halten, was man möchte, aber es geht im Endeffekt so ein bisschen darum, um die Qualität dieser Zeitung. Also man kann sich jetzt vorstellen, diese Fachzeitschriften haben genauso, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es gibt alles von, sagen wir mal, die Zeit, der Spiegel, die Frankfurter Allgemeine bis hin zu Lokalblättern oder vielleicht auch der Bild. Und dann ist natürlich, haben Universitäten ein Interesse daran, WissenschaftlerInnen zu haben, die hauptsächlich eben in sehr prestigeträchtigen Zeitschriften ihre Veröffentlichung irgendwie unterbringen, weil dann davon ausgegangen wird, dass die Wissenschaft einen gewissen Standard hat und eine gewisse Reichweite. Also wissenschaftliche Veröffentlichungen sind tatsächlich auch für aktive WissenschaftlerInnen extrem wichtig, weil sie ohne die keine Stellen und keine Gelder kriegen würden, weil das einfach der Nachweis unserer Arbeit ist.
Genau, und ich komme ja aus den Amateurwissenschaften, deswegen finde ich immer total wichtig, auch anzumerken, dass dieses System trotzdem nicht nur der akademischen Landschaft gehört,
Nein,
sondern im
absolut. Es kann
Prinzip,
jeder einreichen, wer möchte.
genau, können alle das nutzen und auch Menschen, die diesen Druck im Prinzip nicht verspüren in irgendeiner Form, die können im Prinzip auch daran teilhaben. Und das einzige Problem ist grundsätzlich aber, das muss man sagen, dass Wissenschaft sehr komplex geworden ist. Zum einen, weil es Sprachkenntnisse heute eben voraussetzt, die vor ja, knapp 100 Jahren einfach noch nicht notwendig waren. Und das ist im
Naja,
Wesentlichen.
wobei damals musstest du neue Arten noch auf Latein beschreiben, ne? Heute darfst du es, glaube ich, bis auf Pflanzen, müssen die noch in Latein?
Pflanzen sind noch, haben noch
Aber
genau, eine
alles andere
lateinische
ist Englisch
Beschreibung.
mittlerweile.
Genau. Und
Ja,
damals.
das muss man vielleicht einfach auch nochmal sagen. Das ist ganz klar, ne? Dass zu so einem, zu Wissenschaft irgendwie dazugehört, dass man Englisch, also mindestens mal fließend Englisch sprechen können muss und schreiben und verstehen. Ja. Aber du
Heute noch.
wolltest heute, ja,
Genau, heute
heute
noch.
noch.
Ich
Früher war
bin,
es mal Deutsch. Früher war es mal Deutsch.
genau, vor Deutsch
Deutsch
war
war
mal die
mal die,
Wissenschaftssprache. Das haben sich aber
ja.
die Deutschen verbaut, glaube ich, kann
Ja.
man so sagen. Und das ja auch mit gutem Recht so gesehen.
Ja.
Und ich bin aber tatsächlich in irgend so einem Punkt, wo ich mir denke, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge anpassen, vielleicht eines Tages mal zu dieser Sache führen, dass Menschen sich weltweit, zumindest was Medien angeht, verständigen können, ohne dass sie die Sprache sprechen. Und das wäre natürlich sehr schön, wenn das eigentlich auch auf die Wissenschaftslandschaft übertragbar wäre, weil ja, sehr viele Menschen können sich bis heute eben diesen ja, Sprache eigentlich noch nicht leisten,
Ja,
eben
absolut.
zu lernen und
Absolut.
haben natürlich irgendwo auch ein Recht eigentlich am, ja, an Wissenschaft teilzunehmen. Aber genau, so läuft der Laden nun mal, so wie er jetzt gerade läuft. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Sache, weil wir waren jetzt eben schon da, weil wir ja eine gewisse Qualitätskontrolle haben.
Ja.
Und die findet eigentlich mehrfach statt. Also die findet eigentlich statt. Zum einen, wenn man so eine Studie eben durchgeführt hat und hat ein Manuskript dazu veröffentlicht, ein Manuskript dazu eingereicht, also möchte das veröffentlichen, geht an eine Zeitschrift und sagt, ich habe hier diese Studie mit diesen Ergebnissen, das ist wichtig, weil und die interessanten Ergebnisse sind besonders relevant und ich möchte das auf jeden Fall gerne in dieser Zeitschrift veröffentlichen. Und dann prüft
Dann
so
kommen
ein
erstmal die Editoren.
Genau, dann, wir können eigentlich genau schrittweise anfangen, denn wir haben ja eine Editorin dabei auch, die ein bisschen Erfahrung in diese Richtung mitbringt. Ich mache das Ganze ja nur mit einer Nicht-Peer-Review-Zeitschrift, also einer relativ kleinen Zeitschrift, die so ein paar kleine Fachartikel veröffentlicht. Aber du machst das Ganze tatsächlich auch bei einem wissenschaftlichen Journal, und kennst das so ein bisschen. Also was machst du, wenn du ein solches Manuskript bekommst mit dem Inhalt einer Studie, und das landet bei dir im E-Mail-Fach?
Ja, also wir haben in der Regel gibt es einen Chefeditor oder Editorin, die der dann eben das den anderen Editoren zuweist, wer da jetzt thematisch irgendwie am besten geeignet zu ist. Und dann ist eigentlich so der erste Schritt, sich irgendwie mal einen groben Überblick zu verschaffen, weil die unterschiedlichen Zeitschriften ja auch unterschiedliche Ausrichtungen haben und unterschiedliche Themengebiete, Interessen quasi vertreten. Und erstmal grob schauen, passt das in das, was die Zeitschrift sucht? Grob von der Ausrichtung rein. Das ist eigentlich so das allererste. Und was ich schon auch immer schaue, ist, ob die Sprache so ist, dass man es verstehen kann, ohne da jetzt irgendwie ja, zu viel eigentlich erstmal am Englisch machen zu müssen, weil es natürlich. Ja, ich sehe das, dass das gewisse Minderheiten ausgrenzt und eigentlich den Zugang zur Wissenschaft verwehrt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wenn es dieses Manuskript durch meinen Schreibtisch geschafft hat, ich das rausschicke zu ExpertInnen, die das eben spezifisch thematisch beurteilen können. Und die können das aber dann nur beurteilen, wenn sie in der Lage sind, das zu verstehen. Und da, ja. Muss ich dann eben auf einen gewissen Standard achten. Und ich achte auch darauf, also wir haben so Software, die das quasi überprüft, ob da irgendwelche Plagiate, Duplikate oder sowas drin sind. Also da sieht man dann quasi so eine Art Index, der sagt, wie viel Überschneidungen gibt es da, gibt es Plagiate, die da erkannt werden. Genau, also das ist so das Grundsätzliche. Also im Endeffekt finde ich das interessant, es ist eine sehr subjektive Einschätzung teilweise. Nicht umsonst wird manchmal irgendwie auch gesagt, dass dieser ganze Peer-Review-Prozess, so nennt man das, also diese Qualitätskontrolle nennt sich Peer-Review, ja, so ein bisschen Lotteriespiel teilweise ist, ne?
Genau, aber nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen zu den Beispielen von den Fachausrichtungen von Zeitschriften, um das einfach mal so ein bisschen einzuordnen. Das heißt, es gibt beispielsweise Zeitschriften, die beschäftigen sich mit dem Verhalten von Tieren. Und dann gibt es Zeitschriften, die beschäftigen sich mit sehr großen Fragestellungen, was Ökosysteme angeht und schauen sich quasi große ökosystemare Fragestellungen an. Und deswegen ist es quasi auch so, dass wenn man jetzt eine Zeitschrift hat, die sich im kleinen Rahmen dieses Verhalten von Tieren beispielsweise ansieht, dann ist das natürlich völlig fehlplatziert, wenn man versucht, so ein Manuskript einzureichen bei einer Zeitschrift, wo es eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man da mittlerweile eine sehr große Auswahl hat. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Fachjournals weltweit. Wahrscheinlich geht es in die Richtung viele Zehntausende insgesamt. Und in dem kleineren Sektor von den führenden in den Naturwissenschaften und insbesondere so in den Biowissenschaften, da sind es zumindest viele Hunderte, die eigentlich die Nase vorne haben, die ja die relevanten Forschungsergebnisse, wo das eigentlich veröffentlicht wird. Und dann sehr viele sehr kleine Fachjournals, die ja wirklich die absoluten Nischen und Sparten besetzen. Und das finde ich aber immer sehr interessant. Und beispielsweise kann man sich allein zu dem Thema Klimawandel mittlerweile auch entscheiden zwischen wahrscheinlich knapp 50 unterschiedlich sehr großen Journals, die Fragestellungen dazu veröffentlichen. Ja.
Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, finde ich, als Wissenschaftlerin dann da irgendwie erstmal das passende Journal zu finden, ne? Also es ist ja auch für Leute, die das jetzt irgendwie dann schon ein bisschen länger machen, schon auch wenn man noch so ein kleiner Dschungel irgendwie. Man hat so seine Go-To, seine Lieblingsjournale irgendwie, wo man probiert ganz gerne das einzureichen, weil es schon auch so ist, dass man ja unterschiedliche Erfahrungen macht. Wie schnell ist dieser ganze Peer-Review-Prozess? Das kann sich bei manchen Journalen bis über einem Jahr hinziehen. Und es gibt welche, die sind da relativ schnell und vor allem gibt es auch welche, die sind zumindest relativ schnell, dass der Editor dann irgendwie sagt, nein, danke, und es einem wieder zurückschickt. Weil das ist dann nämlich das Ärgerliche, wenn man das monatelang auf dem Schreibtisch von so einem Editor wie mir dann irgendwie liegen hat und ich irgendwie nicht dazu komme und es gibt auch niemanden, der dann jetzt irgendwie mal mehr zu mir sagen will, Mensch, Jana, du hast da doch aber noch, ne? Guck doch jetzt mal drüber. Wahrscheinlich dann irgendwann schon, aber das dauert schon relativ lange. In der Zeit passiert ja nichts damit, ne? Und es ist in der Wissenschaft eben so, dass, naja, Zeit ist Geld, ist jetzt nicht ganz richtig, aber man ist schon da irgendwie geneigt zu, also alle hängen davon irgendwie ab, diese Veröffentlichung möglichst zügig rauszukriegen. Und ja, es gibt da große Unterschiede in der
Absolut.
Schnelligkeit.
Ja, ich bin gerade in einem Fall bei uns auch gar nicht begeistert von der Dauer dieser Prozesse. Und das ist tatsächlich bei Nature ein Manuskript, was wir da eingereicht haben. Also eigentlich ja eine der größten Zeitschriften, die da so existieren. Und obwohl die
Und auch die
Ergebnisse
teuerste.
und die teuerste, genau.
Das muss man doch immer sagen, ne? Man
Ja.
meint ja dann vielleicht irgendwie, man würde vielleicht auch noch dafür bezahlt werden, dass man da irgendwas einreicht. Nein, 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 man muss dafür was bezahlen. Was sind die Kosten bei Nature? Sind, glaube ich, über 6.000 Dollar,
Das ist
die man da
sehr.
bezahlen muss, wenn man diesen ganzen Spießrutenlauf überlebt hat und das veröffentlichen darf, dann darf man noch sehr viel Geld dafür bezahlen, dass es da gedruckt wird.
Genau. Und ja, die Dauer spielt da halt wirklich auch eine Rolle, weil wir das jetzt gerade merken. Da war eine Publikation, die ist in Nature erschienen und wir haben dann eigentlich, wollten jetzt darauf reagieren, weil diese Daten unseres Erachtens so nicht stehen bleiben können. Das funktioniert nicht, diese Datengrundlage zu interpretieren. Und das ist eigentlich ein recht dringliches Thema, weil es sogar auch umweltpolitisch eine Auswirkung hat, solche Erkenntnisse. Und wir sind jetzt im Prinzip ohne Kenntnisfortschritt seit September dran und
Ach Mist.
genau, sind im Review-Prozess drin. Und ja, da wird dann zwischendurch mal nachgefragt und dann wird vertröstet. Und also wie lange das dauern kann, das ist auch unglaublich, dass man da wirklich ja, unter Umständen mit der eigenen Publikation 1,5 Jahre hinterherhinken kann, obwohl man
Ja,
14
klar.
Tage, 14 Tage nach Veröffentlichung der anderen Publikationen eigentlich sowas fertig hatte, um darauf zu reagieren. Und das finde ich auch, ja, crazy, aber kommen wir nochmal auf die.
Ja, du hast gerade schon gesagt, ne? Der Review-Prozess.
Genau.
Also wie geht's dann weiter, wenn das Manuskript über meinen Schreibtisch geschafft hat oder den Schreibtisch des Editors, dann sucht man ExpertInnen in dem Feld, was auch gar nicht so leicht ist, weil erstens mal muss man die finden. Zweitens mal müssen die Ja sagen. Und in der Regel sucht man sich zwei ExpertInnen aus, die auch nicht vorbefangen sein dürfen. Das heißt, die dürfen nicht mit dem Autor oder mit einem der AutorInnen in den letzten Jahren irgendwie was gemeinsam veröffentlicht haben. Die sollten nicht idealerweise aus der gleichen Institution, auf einer gleichen Universität oder sowas kommen. Und dann müssen diese Leute Ja sagen. Und ich muss sagen, dass seitdem ich diesen Job mache, so mein größter Erkenntniszugewinn war, wie unfassbar ätzend und anstrengend es ist, diese ExpertInnen zu finden, weil natürlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, wir veröffentlichen immer mehr, es gibt immer mehr wissenschaftliche Studien und in der Regel, ja, die muss jemand lesen, die muss jemand begutachten und die Anfragen flattern auch bei mir rein, also Anfragen eben als Expertin da jetzt was zu begutachten und man kommt eigentlich nicht hinterher. Und das heißt, es hagelt, wenn man als Editor dann eben diese ExpertInnen sucht, Absage nach Absage. Und am allerschlimmsten ist aber, wenn die Leute nicht absagen und man dann da irgendwie manuell die Leute wieder entfernen muss und neue Leute suchen muss. Also da, was da an Zeit drauf geht, diese ExpertInnen erstmal zu finden, es ist eigentlich, ja, habe ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Es ist wirklich erstaunlich.
Also ganz wichtig ist schon mal, wenn man dann sowas verfasst hat, muss man erstmal Geduld mitbringen. Das ist nämlich eine Sache, die lernt man im Laufe der Zeit da automatisch, weil es einfach immer ein paar Wochen dauern kann, auf jeden Fall.
Ja,
und in der Regel auf jeden Fall auch mehrere Monate. Und genau, letztlich mit den Review-Verfahren, da gibt es ja unterschiedliche Modelle so gesehen. Also das heißt, du hast jetzt gerade schon genannt, was eigentlich somit das Häufigste ist, dass man irgendwie zwei Reviewer an diesem Feld hat in irgendeiner Form. Und das kann auch schwanken. Also manchmal sind es auch drei.
Ja.
Und wenn es kompliziert wird, auch das Thema kompliziert wird, dann kann man auch noch mehr Leute hinzuholen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht. Und das Maximum, was ich bisher mitbekommen habe, war auf jeden Fall 7 Reviewer.
Ja, weil, ne, stell dir vor, und es ist ja manchmal so, dass man dann die zwei zurückbekommt und einer sagt, total toll, super fundierte Studie, klasse Methoden, super Diskussion, grandios, ja, macht es auf jeden Fall, veröffentlicht das. Und der andere oder die andere sagt, da sind aber so einige, also eigentlich geht das so gar nicht, ja. Und dann sitzt man natürlich als Editor irgendwie dazwischen und denkt sich, ja, okay, wem glaube ich denn jetzt? Weil in der Regel habe ich oder hat der Editor ja nicht diese spezifische Fachkenntnis zu sagen, der eine, die andere hat jetzt da irgendwie recht. Und dann muss man auf die erneute Suche gehen und wieder neue ExpertInnen finden, um da weitere Meinung einzuholen. Und das, wie du schon sagst, können einige dann werden.
Genau. Ja, vom Verfahren her, bei diesen Reviews muss man vielleicht sagen, was da gemacht wird, das ist auch recht speziell. Das hat sich nämlich auch so eingebürgert, so wie das quasi durchgeführt wird, so ein Review. Beim ersten Review, als ich den selber machen musste, war es übrigens so, dass ich so ziemlich gar keine Ahnung hatte und hatte nur Reviews vorliegen von den Publikationen, an denen ich mitgewirkt hatte, die wir dann quasi vorliegen hatten. Und ich muss sagen, die ersten Reviews, die ich gemacht habe, waren eine ziemliche Abkupferei von diesen Reviews, also die wir da bekommen haben. Denn ich habe eigentlich Gutachten von eben diesen, für eben diese Manuskripte gehabt, die wir da eingereicht hatten. Die hatten das nach den Review-Prozessen auch geschafft, durchzukommen und wurden dann angenommen und sind erschienen. Und da habe ich dann erstmal gesehen, wie die überhaupt aufgebaut sind. Und ich glaube, das ist jetzt so bei mir 4 Jahre her, dass ich den ersten Review verfasst habe irgendwo. Und seitdem habe ich ziemlich viel dazugelernt, weil auch diese Begutachtung von Artikeln gar nicht so leicht ist und an sich auch wieder ein Lernprozess.
Ja.
Und die Schwierigkeit ist, man macht das ja auch einfach nur nebenher. Also das heißt, wenn jetzt irgendwie man gefragt wird, ob man eine Arbeit begutachten möchte, dann gibt es dafür kein Geld in der Regel.
Nein.
Und das ist quasi eine Sache, die kann jederzeit passieren und kann eigentlich passieren ab dem Zeitpunkt, ab dem man selbst an diesem Wissenschaftsprojekt teilnimmt.
Ja. Genau. Genau, dann finden wir euch.
Ja, dann finden sie dich. Ein bisschen so ist es ja. Also das heißt, mit zunehmender Bekanntheit in einem Feld wird es dann auch anstrengender, weil dann eigentlich die Anfragen zunehmen. Also man merkt einfach, dass genau je länger die Leute dann dabei sind und je mehr Veröffentlichungen die in irgendeinem Bereich haben, desto wahrscheinlicher ist, dass sie zum einen irgendwo entdeckt werden, dass man sagt, der wäre geeignet dafür. Ja. Und zum anderen auch, es gibt manchmal ja auch Zeitschriften, die nehmen Vorschläge an für diese Personen, also dass man eine Reihe von Vorschlägen platzieren kann, sodass das Editorial mit den Vorschlägen sich schon mal durchschauen kann, diese Vorschläge, ist da schon irgendjemand von geeignet? Und nehme ich zum Beispiel eine Person aus den Vorschlägen und nehme noch eine eigene, die ich irgendwie raussuche oder vielleicht Vorschläge von jemand anderem nochmal irgendwie einrufe. Also an sich auch wieder eine recht komplizierte Sache für eine simple Qualitätskontrolle, die man sich ja eigentlich wünscht. Aber es wird immer sehr komplex, genau. Und ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, am schönsten sind eigentlich so sehr breit aufgestellte Zeitschriften, die so eine sehr große Möglichkeit haben, sich Reviewer zu nehmen, weil da geht's dann häufig am schnellsten, weil man auch viele anfragen kann. Und das sind aber häufig eben auch Zeitschriften, die sind von dem Impact Factor nicht so hoch wie viele Zeitschriften, die diese absoluten Fachausrichtungen und so ein Mindestmaß dann auch an Qualität selbst irgendwie als Anspruch dann eben haben. Und das finde ich sehr interessant. Aber um vielleicht mal auf diese Reviews noch mal ein bisschen detaillierter einzugehen, was wird da eigentlich gemacht, Jana?
Ja, also wenn man dann so eine Anfrage in seinem E-Mail-Postfach hat, ob man das machen könnte, hat man in der Regel ein paar Tage Zeit, drauf zu klicken und zu sagen, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht. Und dann sind es je nach Zeitschrift so, ich glaube, das Kürzeste sind so 10 Tage, die man dann Zeit hat. Teilweise geben sie einem irgendwie auch einen Monat Zeit, das dann zu lesen. Kommt eben auf die Zeitschrift drauf an. Und dann liest man eben diesen Artikel. Manchmal weiß man, wer die Autorinnen sind. Manchmal weiß man es nicht, weil das dann, weil die Namen quasi, manche Zeitschriften bieten das an, dass man das eben, dass die Autorinnen das anonymisiert einreichen können. In der Regel ist es so, dass alle wissenschaftlichen Zeitschriften die Gutachter anonym lassen, weil das natürlich auch so ein bisschen die Unabhängigkeit garantiert, ne? Dass ich in der Regel, weil ich weiß, dass niemand weiß, dass ich das geschrieben habe, dass ich das begutachtet habe, eben frei bin, meine Meinung auch offen und ehrlich sagen zu können, selbst wenn es jetzt vielleicht jemand ist, mit dem ich vor zig Jahren irgendwas zusammen gemacht habe oder sowas, weil dann würde ich ja heute auch angefragt werden. Genau, und dann liest man sich das eben durch und in der Regel halte ich es mittlerweile so, dass die Länge meines Reviews oder meiner Begutachtung schon davon abhängt, was meine Empfehlung sein wird. Also wenn es eine Ablehnung sein wird, dann mache ich mir nicht die Mühe, das jetzt Punkt für Punkt, Zeile für Zeile detailliert irgendwie zu kommentieren und irgendwie zu sagen, das sollte anders, hier ist irgendwie ein Fehler drin und so, sondern wenn es einfach eine riesige Ansammlung von Fehlern und Flüchtigkeitsfehlern oder egal was für eine Art von Fehlern ist, dann schreibt man in der Regel eigentlich nur so eine halbe Seite, so einen Absatz irgendwie, warum, was sind die großen Probleme mit dieser Studie und geht da jetzt nicht eben Punkt für Punkt durch. Wenn es aber eine Veröffentlichung ist, ein Manuskript ist, wo man eben Potenzial drin sieht, ja, dann schreibt man da wirklich Zeile für Zeile teilweise Kommentare zu, was gut ist, was vielleicht noch mal ein bisschen ergänzt werden könnte, was vielleicht fehlt. Und in der Regel muss ich sagen, machen die Gutachten Spaß für Studien, die gut geschrieben sind und die, ja, es geht nicht mal darum, ob ich persönlich jetzt die Erkenntnisse irgendwie besonders spannend finde oder sowas, sondern ob sie schlüssig auch präsentiert worden sind, ob ich verstehe, was die Autorinnen da irgendwie rüberbringen möchten. Weil wenn ich das als Gutachter nicht verstehe, dann ist es die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass die andere Leserschaft das auch nicht verstehen wird. Aber genau, du liest dann seitenweise unveröffentlichtes wissenschaftliches Material und überprüfst vor allem, ob die wissenschaftlichen Methoden korrekt eingehalten worden sind. Also ob du der Wissenschaft quasi vertrauen kannst.
Genau, und dann gibt's so ganz grob eigentlich drei Optionen, die man eigentlich hat. Die erste Option hast du eben schon genannt, das ist die Ablehnung, so gesehen. Ja. Und dann gibt es Major und Minor Revisions, bei denen im Prinzip entweder die Arbeit wirklich nochmal grundlegend überarbeitet werden muss, mit grundlegenden Veränderungen und Anpassungen, damit das Ganze wirklich zu einer schlüssigen Arbeit wird.
Ja.
Oder Minor Revisions, dass im Prinzip einzelne Aspekte und Inhalte nochmal überarbeitet werden müssen, um nochmal erneut vorgelegt zu werden. Und damit hat man dann auch erst Runde 1 überstanden, wenn diese Reviews dann so gesehen vorliegen. Denn,
weil dann geht es zurück auf meinen Schreibtisch.
Ja, genau, dann geht es zurück zum Editorial mit den Vorschlägen der Reviewer und es gibt die nächste Entscheidungsrunde so gesehen.
Genau, ja, und dann gucke ich mir quasi an, was haben die 2, 3, die ich da jetzt gefragt habe, was waren deren Empfehlungen? Stimmen die überein? Das ist für mich in der Regel relativ einfach und ich folge dann auch der Empfehlung dieser ExpertInnen, weil wenn ich das dann anzweifeln würde, dann brauche ich sie auch gar nicht erst fragen, dann kann ich es auch selber lesen. Genau, und dann schicke ich es raus zurück an die AutorInnen und die haben dann in der Regel, je nach Fachzeitschrift, auch wieder bei uns sind es, glaube ich, 30 Tage Zeit, das Ganze zu überarbeiten und wieder einzureichen. Und ja, dann je nachdem, also manchmal, wenn es nur wenige Anmerkungen oder wenige Überarbeitungen notwendig waren, schicke ich das jetzt nicht oder schickt man das in der Regel nicht nochmal raus. Es ist auch wieder abhängig davon, wer da der Editor eben ist. Sondern schaut sich eben an, die Autoren müssen dann zu diesem Gutachten, was sie bekommen haben, quasi auf jeden Punkt eingehen und da ihre Antwort in Stellung zu nehmen. Habe ich das verändert? Warum ja? Warum nein? Was ist meine Veränderung irgendwie? Und das kann man sich dann eben als Editor durchlesen und schauen, wenn es nur ein paar wenige Punkte sind, ja, haben sie gemacht, alles klar, dann grünes Licht und wir akzeptieren das, dieses Manuskript und es wird dann veröffentlicht, es geht dann quasi in die Produktion. Und wenn es aber, das ist ganz oft der Fall, ja, wenn es größere Anmerkungen waren oder größere Veränderungen da irgendwie angemerkt wurden, dann schickt man das in der Regel nochmal zurück zu den ExpertInnen und im Idealfall zu den gleichen, die es beim ersten Mal gelesen haben. Das geht leider auch nicht immer, sondern manchmal landet das dann eben auf dem Schreibtisch von nochmal neuen ExpertInnen, die dann sich teilweise auch nicht unbedingt einig sind. Und dann, ja, kann das auch nochmal Runde 3 geben.
Ja, Runde 3 ist auch das Maximum, was ich bisher mitbekommen habe. Hast du schon mal was Höheres mitbekommen? Dass irgendjemand schon mal eine vierte oder fünfte Runde brauchte?
Nee, das nicht. Aber ich kann mal verraten, wie oft ich meine eine Veröffentlichung eingereicht habe, bis es dann irgendwann mal veröffentlicht wurde. Weil das ist jetzt ja nicht so. Jetzt nehmen wir mal an, Zeitschrift 1 sagt, nee, passt uns irgendwie nicht. Die haben es vielleicht auch rausgeschickt zum Gutachten. Und dann, was machst du dann, wenn du abgelehnt worden bist? Dann gehst du ja zur nächsten Fachzeitschrift. Änderst du dann vielleicht noch mal ein bisschen was, aber du gehst halt zur nächsten Fachzeitschrift. Jetzt rate doch mal, wie oft ich mit meinen Co-Autoren zusammen eine Studie eingereicht habe, bis sie dann irgendwann mal veröffentlicht worden ist.
Oh, das ist schwierig. Also ich weiß. 5-mal?
Schön wär's. 14-mal, Thomas.
14-mal.
Okay. Das ist natürlich mein ehemaliger heftig, Chef hat dazu gesagt, das nennt er mal Wadenbeißer-Mentalität. Ja, also wir haben fest dran geglaubt an die Qualität dieser Studie und haben sie tatsächlich 14-mal eingereicht und tatsächlich auch ziemlich gut platziert bekommen unterm Strich. Aber ja, das ist dann, also da sind Jahre ins Land gegangen, bis das dann irgendwann mal draußen war.
Wahnsinn, ja. Das ist auf jeden Fall der Rekord, den ich bisher gehört habe.
Ja,
ein trauriger Rekord. Und vor allem, man muss sich ja auch klar machen, man muss es vielleicht nochmal sagen, dieser Einreichungsprozess, das ist nicht mal eben so gemacht, sondern das ist wirklich, wirklich richtig, richtige Arbeit.
Ja.
Wenn man da teilweise auch viele Stunden dran sitzt, bis...
Absolut.
Ein Manuskript dann so in dem Format irgendwie eingereicht ist, wie man das dort machen muss bei dem Journal, denn es gibt Auflagen und viele Zeitschriften haben unterschiedliche Auflagen, wie das Ganze aussehen muss. Und das heißt unter Umständen, dass man erst noch mal ein paar Tage lang dieses Manuskript noch mal umarbeiten muss, bevor das dann im nächsten überhaupt eingereicht werden kann. Und das kann unter Umständen sogar ja auch bedeuten, dass man eine Einleitung und Diskussion nochmal anpasst, damit es zum Journal passt. Ne? Das kommt ja auch
damit noch. Die Ausrichtung eben einfach wieder passt. Ja. Ne? Weil es ist ja schon so, dass man dass man so Daten oder ja, dass man ist so ein bisschen wie so eine Geschichte erzählen, ne? Und man kann natürlich unterschiedliche Blickwinkel auf diese Geschichte irgendwie haben und die Geschichte unterschiedlich ausrichten, diesen Artikel, den man da schreibt. Und je nachdem, wo man es einreicht, ja, es ist vielleicht empfehlenswert, den Blickwinkel nochmal zu ändern. Und dann sitzt man da wieder wochenlang dran und schreibt es um, sitzt dann da irgendwie ein paar Stunden und gibt irgendwie alles in diesen Eingabemasken ein und noch hier zig Sachen irgendwie anklicken und da auswählen und nochmal überprüfen, hat man jetzt alles, ist alles richtig formatiert, dann schickt man es irgendwie ab, dann hört man 2 Wochen lang wieder nichts, 3 Wochen lang nichts, wenn es doof läuft, auch mal länger, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Es ist, was da an Zeit drauf gehen kann, ist es wirklich, ja, und das ist aber eben Teil des Systems, ne?
Ja. Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, dass ich bisher Glück gehabt habe, auch in den Runden, wo ich dabei war, da war es meistens ja eigentlich nach maximal 3-mal einreichen, ist es irgendwie untergekommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Schnitt, der
ja, ich glaube, das ist schon so
einigermaßen,
der Standard.
Genau.
Ja, ich glaube, meine 14 sind schon ein wirklich extremes Beispiel, aber
ja. Oh Gott.
Vielleicht mal ganz gut zu hören,
Ja,
dass das mal
total.
dauern kann. Ich glaube, fast
Absolut.
5 Jahre hat es gedauert.
Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das nicht so häufig nochmal passiert, so ein Erlebnis. Aber das klingt auch wirklich nach einem absoluten Extremfall. Also ich habe da auch noch nichts mitbekommen. Und vor allem, also man muss sich ja vorstellen, sowas demotiviert ja auch Leute fast
Ja, es war auch kurz
an
davor, dass
sich
wir es
zu
einfach
glauben, ne?
begraben.
Dass man, ja.
Und was ich halt sagen muss, wir haben dann da eben in dem speziellen Fall einmal Gutachten auch zurückbekommen von dem einen Journal. Und das ist halt leider das Traurige, ne? Weil diese Anonymität der GutachterInnen kann natürlich oder ist natürlich dafür gemacht worden, dass die unabhängig das begutachten sollen und können. Führt aber eben auch dazu, dass es wie in jedem Berufszweig vermutlich, egal wer jetzt hier zuhört, jeder wird Menschen kennen, wo er sich denkt, mein Gott, ne? Stehen jeden Tag mit dem falschen Fuß irgendwie auf.
Ja.
Und dann gibt es da eben auch GutachterInnen, die natürlich sehen, wer da jetzt vielleicht irgendwie gerade eingereicht hat und irgendein persönliches Problem mit einem haben oder vielleicht einfach grundsätzlich die Universität nicht mögen oder irgendwelche anderen Probleme haben. Im schlimmsten Fall haben sie diesen Bias, weil sie selber an einem ähnlichen Thema arbeiten und einfach nicht möchten, dass das irgendwie jetzt veröffentlicht ist, dass man schneller ist als die eigene Forschung oder sowas. Also es gibt da eine ganz, ganz lange Liste von Gründen, warum solche Gutachten auch mal richtig, richtig tief unter der Gürtellinie sein können und in einem Ton formuliert sein können, wo man da echt sitzt und gerade wenn man dann irgendwie, darüber machen sich, glaube ich, viele gerade alteingesessene WissenschaftlerInnen teilweise keine Gedanken, was das mit jungen WissenschaftlerInnen macht, wenn sie dann solche wirklich, wirklich harte, nicht mal mehr fachlich korrekte, sondern einfach nur noch persönlich angreifende Gutachten lesen. Das ist total demotivierend. Also ich kann da, oder ich hoffe, ich probiere es zumindest, meine Gutachten, wenn ich die schreibe, ja, einfach mit ein bisschen Empathie zu versehen und irgendwie nicht zu vergessen, das liest ein Mensch.
Ja, absolut.
Und auch der hat Gefühle, auch WissenschaftlerInnen haben Gefühle und das darf man bei so einem Gutachterprozess nicht vergessen, weil manche sind echt, also mein Gott.
Genau, also ganz grob gesagt gibt es erstmal gute und schlechte Reviews so gesehen. Und diese schlechten Reviews, das ist eben, das habe ich auch schon mitbekommen bei einem Bekannten. Das muss nicht immer heißen, dass das noch nicht mal fachlich wirklich schlecht ist, sondern es gibt auch schlechte Reviews, wo die Personen es einfach nicht schaffen, auf einer sachlichen Ebene zu bleiben und dieses Manuskript zu bewerten, sondern die bewerten eigentlich schon fast mehr die Personen hinter diesen Manuskripten und ja, vor allem das, was ich da mitbekommen habe, ist eigentlich, dass man selbst das Gefühl hat, man hätte einen so viel besseren Überblick über das Thema, dass man im Prinzip versucht, den Personen klarzumachen, ihr mit euren naiven Ansätzen hier, ihr habt das ganze Thema und die ganze Welt nicht verstanden. Und das gehört eigentlich gar nicht zu so einem Manuskript. Also das kann man auch sagen. Und deswegen können solche Reviews auch schlecht aussehen, denn für die Qualitätssicherung eines guten Reviews gibt es leider keine wirkliche Richtlinie. Also das heißt, es gibt zwar Richtlinien, wie man sich da grob verhält und wie so ein Review aussehen sollte, aber wie der nachher aussieht, das ist ganz unterschiedlich und da können dann wirklich alle Aspekte reinspielen, bis hin zu Publikationen in der Wissenschaftsgeschichte, die ausgehebelt wurden von der Konkurrenz in diesem Review-Prozess, um dann eigene Forschungsergebnisse schneller platzieren zu können.
Und das sind natürlich Dinge, die kann man als Editor jetzt irgendwie nicht erahnen oder irgendwie nicht aufgreifen, ne? Aber wenn da irgendwie Kommentare kommen, wie du das eben auch gerade gesagt hast, das ist natürlich eigentlich auch eine Aufgabe des Editors, dann diese Gutachten durchzulesen und dann im Zweifelsfall zu sagen, hey, das ist irgendwie nicht die Qualität eines Gutachtens, die ich jetzt irgendwie rausschicken würde oder die ich dann eben berücksichtigen würde. Ne?
Ja. Genau, deswegen der Grundgedanke funktioniert. Das Ganze wird geprüft, bevor es erscheint, aber es gibt eben keinen Garanten für Qualität von Reviews und letztlich auch bei der Endpublikation damit nicht einen Garanten, dass man wirklich Reviewer erwischt hat, die zum Beispiel nochmal einen Patzer finden, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat oder die beispielsweise auch so konstruktiv waren, dass die Veröffentlichung an sich nochmal ein bisschen besser geworden ist im Laufe dieses Prozesses. Denn manchmal gibt es auch diesen Fall, dass die Manuskripte, die eingereicht wurden, vielleicht schon fast besser waren als das, was danach rauskommt. Das sind so die Extreme, die dabei quasi. Genau, es gibt so ein paar Memes, die ich mal gesehen habe.
Ja, genau.
Mit irgendwas, so sah das Manuskript aus, als ich es eingereicht habe und so kam es raus und dann werden so richtige Extreme gegenübergestellt
Absolut.
Oder so.
Ja, die sind eigentlich ganz lustig.
Ja, das ist auch ein bisschen so, deswegen. Es ist sehr wichtig, dass wir, glaube ich, so dieses Grundmaß an Qualitätssicherung haben. Aber es ist einfach nach wie vor kein Garant für Qualität. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Das, was ich häufig mitbekomme bei uns, ist tatsächlich, dass mindestens eine Person in diesen Review-Prozessen die Inhalte gar nicht verstanden hat. Also, dass man wirklich einfach merkt, hier wurde überhaupt nicht verstanden, was da genau gemacht wurde, was diese Aussagen sind, weil letztlich die Anmerkungen sich auf inhaltlich oder methodisch ganz andere Aspekte beziehen oder machen dann Fässer auf, wo dann drin steht, ja, aber hier wurde das nicht berücksichtigt. Nein, es wurde nicht berücksichtigt, das ist einfach kein Teil dieser Studie gewesen. Das ist einfach gar keine Fragestellung gewesen. Ne? So, das ist nichts, was hier berücksichtigt werden muss oder so, sondern hier wird eine komplett andere Fragestellung verfolgt. Und das kann man häufiger mal haben. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, ein sehr guter. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass Manuskripte einfach stärker geworden sind und gewachsen sind. Das, was eigentlich ja auch damit passieren soll. Nur ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, dass das Ganze eben auch nicht automatisch wirklich Qualität bedeutet, sondern es hängt wirklich einfach ab, welche Person hat man erwischt, wie viel Mühe haben die sich bei diesem Review gegeben, wie gut war deren Überblick und ja, wie viel Zeit haben sie sich manchmal auch genommen, das ist manchmal auch eine Frage. Weil das Problem ist, wenn man sowas annimmt, dann versucht man natürlich dem gerecht zu werden. Aber ich habe selbst, das weiß ich, mindestens einmal auf jeden Fall ein Review abgegeben. Mit dem bin ich selbst eigentlich nicht zufrieden gewesen. Aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, um das nochmal zu überarbeiten, weil ich da 3,5 Stunden dran gesessen habe. Und habe wirklich irgendwie versucht, da sehr penibel und detailliert das zu machen und hatte aber so viel Zeitdruck mit Terminen an den nächsten Tagen, dass ich das so lange hingezogen hätte, dass ich auch nicht eingesehen habe, dann noch mehr Zeit da reinzustecken. Und letztlich habe ich einen methodischen Fehler in der Statistik gefunden. Das war sehr schön, also das war konstruktiv. Aber insgesamt habe ich nicht verstanden, was die da gemacht hatten. Und das habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass ich da zum Beispiel bei einer Fragestellung gar nicht durchgeblickt habe und habe die Fragestellung vollkommen falsch verstanden. Und das hätte ein deutlich besserer Review werden können. Also das heißt, ich war konstruktiv, aber dadurch, dass ich eine Grundfrage eigentlich gar nicht richtig verstanden habe, war das so ein Punkt, das war nicht so gut. Während ich an einer anderen Stelle auch schon ganz froh war, dass so Veröffentlichungen existieren, wo man sieht, man hat selbst ein Review geschrieben, hat im Prinzip versucht, irgendwie konstruktiv beizutragen. Die Punkte wurden umgesetzt und man weiß insgeheim auf jeden Fall, hey, dank dir ist diese Veröffentlichung auf jeden Fall ein kleines bisschen besser als vorher und man weiß auf jeden Fall, die Daten waren eine gute Grundlage.
Und was schön ist, dass es manche Zeitschriften mittlerweile eben auch gibt, die diesen Schriftwechsel quasi, also diese Punkt-zu-Punkt-bei-Punkt-Liste mit Anmerkungen mittlerweile auch veröffentlichen. Also die kann man dann online runterladen und sich anschauen, wenn man ein Interesse daran hat, was wurde da im Begutachtungsprozess angemerkt oder nicht. Ich bezweifle, dass es viele Leute tun würden, aber ich glaube, man muss abschließend auch nochmal dazu sagen, ja, das ganze Begutachtungsprozedere ist nicht perfekt, aber ich bin froh, dass wir es trotzdem haben, weil es eben einfach nichtsdestotrotz eine Qualitätskontrolle ist, die natürlich, wie jede Qualitätskontrolle, ne, so ihre Tücken und Mängel irgendwie vielleicht hat, aber wir trotzdem, und muss man, glaube ich, einfach so in aller Deutlichkeit sagen, dass Wissenschaft, die in diesen wissenschaftlichen Zeitungen veröffentlicht wird, in der Regel von mehreren anderen unabhängigen WissenschaftlerInnen gegengelesen worden ist und auf ihre Qualitäten überprüft worden ist. Also man kann dann schon wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen.
Genau. Und der Vorteil ist, damit ist ja auch die Qualitätskontrolle von wissenschaftlichen Studien eigentlich nicht beendet. Denn selbst wenn sie veröffentlicht werden, werden sie im Idealfall nochmal betrachtet von ja, Menschen, die in dem Feld irgendwie selbst forschen und tätig sind. Und vielleicht spielt diese Veröffentlichung eine Rolle für das eigene Forschungsfeld, dass man sieht, diese Ergebnisse zitiert man nochmal. Oder man prüft Dinge und sieht, bei uns kommen ganz andere Ergebnisse raus und das Feld wird nochmal von Erkenntnis erweitert und man kann da nochmal dran arbeiten. Und wenn da irgendwo Fehler auftauchen, dann ist es meistens so, dass eigentlich nach wenigen Jahren diese Sachen irgendwie in der Wissenschaftslandschaft korrigiert werden im Idealfall. Oder zumindest irgendwann diese Möglichkeit da ist. Und das finde ich eigentlich immer so gut, dass das insgesamt natürlich ein dynamischer Prozess ist. Und man kann nie, es gibt kein richtig und falsch halt irgendwie mit wissenschaftlichen Messdaten, sondern es gibt halt immer nur eine Interpretation und Werkzeuge, die man dafür nutzt, um mit Statistik festzulegen, dass beispielsweise Sachen nicht zufällig so verteilt sind. Aber das, was da rauskommt, ist letztlich einfach nur eine Annäherung an eine Realität und wir kommen der Wahrheit ein bisschen näher, aber die wirkliche Wahrheit wird es nie geben. Und ich finde auf jeden Fall das insgesamt sehr schön und hoffe, dass wir euch zumindest mal einen Einblick geben konnten, der auch mal so ein bisschen die kritischen Punkte beleuchtet, dass genau Reviews, also die Begutachtungsprozesse, eine gute Sache sind, aber nicht immer automatisch Qualität haben müssen. In der Regel aber dafür sorgen, dass wir den Daten, die da erscheinen, deutlich besser vertrauen können. Ich habe auf jeden Fall ein Beispiel, wo tatsächlich so eine Arbeit auch durch einen Review-Prozess durch ist und ist erschienen und sowas. Und da fand ich interessant, weil ich im Nachhinein gesehen habe, dass diese Datengrundlage eigentlich total schlecht erhoben wurde. Und dieser Aspekt wurde sich gar nicht mehr angesehen. Und das ist was, was ich häufig sehe, dass die Qualität der Daten und die Daten gar nicht mehr so wirklich in die Tiefe geprüft werden bei Reviews. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also das ist zumindest auch
Ja.
etwas, was mir jetzt als Editor noch nicht aufgefallen ist. Also es gibt ein paar es gibt ein, zwei veröffentlichte Studien, die mir jetzt in den Sinn kommen würden. Wenn man da die Methodik liest, dann denkt man sich, das hätte eigentlich auffallen müssen, dass das nicht korrekt ist. Aber das ist schon was, wo ich, wenn ich Gutachten schreibe, sehr darauf achte.
Ja,
Weil
das ist.
es ist natürlich so, ne, wenn man das irgendwie. Das ist ja irgendwie außerhalb der Wissenschaft nichts anderes, wenn man irgendwie Artnachweise zum Beispiel irgendwie erbringt und man sucht jetzt ein Tier, was Winterschlaf hält, im Winter an anderen Orten, wo man ganz genau weiß, man findet sie jetzt irgendwie gar nicht, dann ist natürlich auch keine Überraschung, dass man sie da nicht gefunden hat. Da muss natürlich die Methode irgendwie zur Fragestellung passen. Und wenn ich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was ist denn mal so ein Beispiel? Hast du ein gutes Beispiel für Arten? Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also wenn man Makrophyten, ja, das sind Unterwasserpflanzen, die in Seen zum Beispiel wachsen. Die wachsen in der Regel nur, wenn es warm ist, ja. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Suche nach Makrophyten bin und im Winter im See nachschaue, dann wird, oh Wunder, vermutlich nichts zu finden sein. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich dann so eine Studie veröffentliche und sage, in dem See sind keine Makrophyten drin, dann ist es Aufgabe vom Editor, aber natürlich vor allem von den ExpertInnen zu schauen, wann waren die denn überhaupt draußen, wann haben sie denn nach diesen Unterwasserpflanzen gesucht? Oh, im Dezember. Vielleicht haben sie deswegen nichts gefunden. Vielleicht hätten sie mal lieber im Juli oder August gehen sollen. Und das ist natürlich jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel. Passiert aber auch so, also es ist nicht nur was in der Wissenschaft passiert, sondern eben ganz normal auch in der angewandten Forschung oder im angewandten Feld. Und ja, da versagen dann teilweise tatsächlich diese Qualitätskontrollen. Und da ja, fallen mir jetzt ja ein, zwei Beispiele ein tatsächlich in meinem Feld, wo ich sagen würde, da ist methodisch aber wirklich was unsauber gelaufen.
Ja, ich bin selbst auch mal sogar im erweiterten Sinne daran beteiligt gewesen an einer Studie. Und da war es so, dass die Fragestellung, die da im Labor konzipiert wurde, die hat im Prinzip zwei methodische Ansätze miteinander vergleichen wollen. Und da ging es um unterschiedliche Zerkleinerungsprozesse. Und man sollte quasi einen nassen Zerkleinerungsprozess mit einem trockenen vergleichen. Und dann wurden die einfach hintereinander durchgeführt. Das heißt, die wurden erst nass zerkleinert, danach getrocknet und trocken zerkleinert. Und dann waren so diese Ergebnisse da und dann hatte ich da auch drauf geguckt und dachte mir so, was wurde denn jetzt hier gemacht? Also das macht doch gar keinen Sinn. Und dann musste man halt gucken,
Doppeltot.
Dass man das Beste daraus macht aus diesen Ergebnissen und halt zumindest dann die Erkenntnisse daraus ableitet, die sich daraus ableiten ließen. Aber es gibt manchmal einfach Denkfehler und das liegt dann an einzelnen Personen und das ist auch ja absolut okay, dass das passiert, weil Fehler auch einfach passieren.
Absolut.
Und
passiert allen.
Genau, das ist ja eigentlich das Wichtige, dass das irgendjemandem auffällt. Und in dem Fall ist das auch aufgefallen und dann war letztlich die Fragestellung gar nicht mehr so konkret, diese Fragestellung, sondern man hat dann eher geguckt, was kann man daraus ableiten und hat andere Fragestellungen behandelt und das ist ja dann auch absolut in Ordnung. Aber das ist beispielsweise ein methodischer Fehler und das hätte man auch darauf ankommen lassen können, ne? Dass man also guten Reviewern wäre sowas auf jeden Fall sehr schnell aufgefallen, die sich damit auskennen. Aber Leuten, die vielleicht in dem Feld neu sind und die sich gerade auch einarbeiten und die von methodischen Ansätzen auch erstmal überschlagen sind und dann klingt das alles so toll geschrieben irgendwie runter und man beschreibt jeden Schritt einzeln. Manchmal achtet man auf so ganz einfache Denkansätze dann gar nicht mehr. Also das habe ich auch schon gesehen bei mir, dass mir zum Beispiel eigene Fehler in irgendwelchen ja, Manuskripten, wo wir auch dran saßen. Wir haben uns mal um eine Zehnerpotenz vertan in einer Grafik und haben das
super
auch selber gemerkt noch. Aber ich habe das nicht beim ersten und zweiten Mal drauf gucken gemerkt, sondern das Ganze ist aufgefallen, nachdem dann im Prinzip ein Kollege drauf gesehen hat und hat gesagt, so Leute, das ist doch nicht euer Ernst, ne? Ihr habt hier das einfach übersehen und das haben wir alle nicht gesehen. Und das
ja,
ist
man
so
wird dann
ein,
immer so ein bisschen blind auch, ne?
Genau. Und solche Fehler können ja immer passieren. Und sowas ist dann eigentlich das Schöne, dass das natürlich in Review-Prozessen eigentlich in der Regel nochmal wahrscheinlicher ist, dass das Ganze auffällt.
Ja.
Und damit dann so man ja einfach auch selbst einen gewissen Schutz hat. Das hat eine Grundqualität. Ja, sehr schön. Wollte ich auf jeden Fall nur mal mit dir klären,
ja,
dieses Thema.
Das ist doch ein toller Einblick gewesen. Hast du uns eine Art der Woche eigentlich oder eine Art der 14 Tage mitgebracht?
Endlich.
So zum Abschluss hier heute Abend.
Genau, natürlich habe ich das auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Natürlich wieder einen Käfer dieses Mal. Es wird zwischendurch ein bisschen käferlastig sein, denn als Coleopterologe, also Käferforscher selbst, ist das natürlich die Gruppe, wo ich mich einfach am meisten mit auseinandersetze. Und diesmal habe ich wieder einen kleinen braunen Käfer mitgebracht, so wie auch beim letzten Mal.
Ich bin gespannt. Ich möchte googeln. Was ist es?
Langelandia anophthalma heißt er.
Oh mein Gott, wie schreibe ich denn das?
Langelandia, so wie man das spricht. Das ist eigentlich vom Klang her.
Ja,
Langelandia.
Ah, da haben wir es schon.
Genau. Ein sehr unscheinbarer kleiner Käfer.
Ist jetzt wieder nicht so der schönste Käfer, den du da mitgebracht hast. Ne?
Bitte. Genau, aber er hat was sehr Spannendes.
Bring doch mal was Glitzerndes und Leuchtendes mit, Thomas.
Er hat was sehr Spannendes.
Okay,
nein, nein.
Erzähl.
Wenn du dir den Kopf genauer ansiehst, dann siehst du vielleicht, dass er gar keine Augen mehr hat.
Ja, das stimmt.
Das ist das Besondere an diesen Käfern. Man kann sie bei uns auf Friedhöfen beispielsweise finden oder in botanischen Gärten. Und das hat den Grund, die sind eigentlich im Mittelmeerraum verbreitet, diese Arten. Evolutionär uralt, also die können problemlos 20 Millionen Jahre oder sowas alt sein. Also wirklich ein enormes Alter, haben in der Regel mehrere Eiszeiten auf jeden Fall schon überstanden. Und das
Spannende ist... Also wenn du vom evolutionären Alter sprichst, dann spricht man da dann davon, dass die Art sich da entwickelt hat, da entstanden ist. Also nur um das klarzustellen, dass das Tier jetzt nicht hier mehrere Eiszeiten, das Individuum, die lebt nicht so lange.
Genau, die Individuen nur ein paar Monate wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und das Spannende bei diesen Arten ist, die brauchten im Laufe der Zeit einfach gar keine Augen mehr, weil die unter der Erde leben, also komplett unterirdisch angepasst sind an eine Lebensweise. Deswegen haben sie keine Pigmente mehr. Die braucht man nicht mehr, wenn man unter der Erde lebt, weil das keinen Sinn macht, wenn man irgendwelche bunten, schillernden Farben hat, so gesehen. Gleichzeitig die Augen nicht, weil die braucht man unter der Erde auch nicht, weil man einfach nichts sieht. Und das ist das Spannende an diesen Arten. Die sind nämlich komplett augenlos und leben unter der Erde an toten Wurzeln von Pilzen. Und die genaue Biologie ist unbekannt. Also man weiß gar nicht, wie die sich genau entwickeln. Man weiß nur, unter welchen Umständen man die findet. Und bei uns sind die ursprünglich gar nicht heimisch, aber ich habe ja eben gesagt, man kann die auf Friedhöfen und in botanischen Gärten finden. Hast du eine Idee, wenn die an Wurzeln und sowas gefunden werden können, wie die auf Friedhöfe kommen? Es ist tatsächlich ein Verschleppen. So,
bisschen makaber irgendwie, so ein bisschen, ne?
Genau, es ist einfach eine Friedhofsbegrünung beispielsweise, vor allem eine historische Situation. Das sind sehr häufig Pflanzen gewesen, die aus dem Mittelmeerraum da quasi angebaut wurden zur Friedhofsbegrünung auf Gräbern. Oder auch Platanen, die in irgendeiner Form auf Friedhöfen angesiedelt worden sind, um da irgendwelche Alleebäume zu haben oder sowas. Mhm. Und mit den Wurzelballen hat man dann diese Tiere aus dem Mittelmeerraum verfrachtet zu uns. Und sie haben sich eingebürgert und kommen auch bei uns vor. Aber die meisten wissen von deren Existenz nicht, weil sie halt unter der Erde leben und man das so gut wie gar nicht sieht. Man kann sie aber selbst entdecken. Und zwar, wenn man so tief eingebettete Baumstämme zum Beispiel, irgendwie Totholz oder sowas findet und dreht das um und hat das so ein bisschen so 2-3 Zentimeter in den Boden eingebettet. Und auf der Unterseite ist dann Pilzmyzel, also so ein feines Geflecht von Pilzen. Dann sitzen die häufig da dran dann an diesen Stellen. Je älter die Friedhöfe oder Parkanlagen sind, desto wahrscheinlicher, dass sie irgendwann mal eingeschleppt worden sind. Und ich finde die natürlich total spannend, auch wenn sie natürlich genau sehr, sehr klein sind. Aber das Spannende ist halt wirklich, dass wir ansonsten diese augenlose Situation sehr selten haben bei Insekten. Also dass Insekten keine Augen haben, das ist ein seltener Fall bei uns.
Ja, ist aber natürlich grundsätzlich ein Phänomen, was wir öfter in der Biologie beobachten können, ne? dass man dann im Vergleich, also man kann sich ja immer anschauen, ist ein Merkmal entstanden oder ist das verloren gegangen? Und das tut man in der Regel, indem man sich dann eben, man weiß in der Regel, mit welcher anderen Art ist diese Art, die ich mir jetzt anschaue, eben am nächsten verwandt, hat die Augen, ja oder nein? Und daraus kann man dann ableiten, sind diesem Tier jetzt eben Augen zum Beispiel verloren gegangen? Und da gibt es zum Beispiel Höhlenfische. Ganz prominentes Beispiel zum Beispiel für so ein Merkmal wie die Augen, die dann eben verloren gegangen sind. Also das ist so eine evolutionäre Anpassung, die sich durch alle möglichen Tiergruppen eigentlich durchzieht und ziemlich häufig, was heißt ziemlich häufig, aber regelmäßig zu finden ist bei Tieren, die eben die Augen nicht mehr brauchen, die dann da verloren gegangen sind, ja.
Genau. Und ja, in Mitteleuropa haben wir bei den Käfern sehr wenige, die das haben. Aber sobald man eigentlich dorthin geht, wo die letzte Eiszeit nicht gewesen ist, nämlich in den Mittelmeerraum ab den Alpen, da gibt es relativ viele von solchen Arten in den Höhlen. Also sobald man unter die Erde geht, findet man da augenlose Tiere. Und weltweit gibt es in allen möglichen Tierstämmen eigentlich. Also es gibt im Prinzip augenlose Krebse, es gibt augenlose Fische, es gibt augenlose Amphibien. Das findet man in sehr vielen Bereichen. Und diese Tiere unter der Erde oder in diesen Höhlen, die haben dann auch alle dieses Merkmal gemein, dass sie keine Pigmente mehr irgendwie haben mit irgendwelchen Farben. Und ich finde das einfach total spannend. Also
ich finde das auch mega spannend, oder? Ich meine, guck mal, wie cool ist das eigentlich, wenn man sich überlegt, dass das unabhängig voneinander passiert. Dass es offensichtlich irgendeinen Vorteil haben muss. Natürlich wahrscheinlich einen energetischen Vorteil irgendwie, dann nicht mehr in Augen zu investieren und auch nicht mehr in Pigmente zu investieren. Aber das sind so die Momente, wo ich Biologie einfach total faszinierend und spannend finde. Wenn ich mir denke, guck mal, auf der ganzen Welt in verschiedenen Arten irgendwie passiert das Gleiche. Ich finde das super spannend.
Absolut, ja. Ja, und damit hätte ich meine Art der Woche auf jeden Fall vorgestellt.
Ja, dann haben wir es doch wahrscheinlich auch schon wieder fast, oder?
Ich denke auch, ja. Genau. Mhm. Also
was ich noch sagen möchte, bevor wir uns jetzt hier verabschieden und uns in 14 Tagen wieder hören. Wir nehmen heute am 5. Juni auf. Ihr werdet diesen Podcast wahrscheinlich, Freitag kommt er raus. Am 9., ja, also am Sonntag, ist die Europawahl. Wir haben es letztes Mal vergessen zu erwähnen. Es ist mir trotzdem jetzt nochmal wichtig. Geht bitte, bitte, bitte wählen. Wenn ihr es nicht geschafft habt, Briefwahl zu beantragen, auch das ist, glaube ich, bis Freitagabend noch möglich, das auch dann zu tun. Aber ansonsten geht bitte am Sonntag wählen. Es war selten so wichtig, wie jetzt wählen zu gehen. Und diese Ausrede irgendwie, ja, keine Partei ist mir irgendwie wirklich gesonnen, zählt irgendwie auch nicht mehr. Wir haben so einen Rechtsruck in Europa. Und jeder, der nicht wählen geht, indirekt führt denn direkt dazu, dass die Leute, die eben rechts wählen, eine größere Stimme, mehr gehört werden. Also probiert euch einfach auf das kleinste Übel irgendwie zu einigen, wenn euch keine Partei irgendwie so wirklich zusagt. Das geht mir vielleicht auch nicht unbedingt anders. Aber bitte, bitte geht am Sonntag wählen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt.
Genau, und die Wahl kann auch nach Kriterien ausfallen. Also ihr könnt euch natürlich auch nochmal anschauen, was für Themen im Prinzip abgedeckt werden und ob, wenn wir schon in einem Biodiversitätspodcast sind, beispielsweise Dinge wie unterschiedliche Ansätze zum Erhalt von biologischer Vielfalt, zu Renaturierung, grundsätzlich zu Umweltthemen, ob sowas eben auftaucht oder nicht und ob wissenschaftliche Daten ernst genommen werden oder nicht. Denn sobald man Parteiprogramme liest, in denen wissenschaftliche Kenntnisse in Anführungszeichen dargestellt werden, dann weiß man eigentlich Bescheid. Genau, das ist nämlich wissenschaftsfeindlich und damit schadet es so gesehen auch dem, was wir eigentlich gesellschaftlich als Übereinkunft haben möchten an Wissenskonstrukt. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer sehr wichtig. Und mein Wahlverhalten war total unterschiedlich im Laufe meines Lebens. Also es hat sich irgendwie verändert auf jeden Fall. Aber ich finde eigentlich auch immer wichtig, dass man zumindest sagt, es wird keine hundertprozentige Übereinstimmung geben für einen selbst vielleicht, dass man aber vielleicht sich sagt, was sind Punkte, die ich mir anschaue, die mir besonders wichtig sind, die meinen Werten entsprechen und bringt das dann in irgendeiner Form unter. Genau.
Ja, und man darf einfach immer nicht vergessen, ich finde das dann teilweise, das muss ich jetzt einfach auch mal so sagen, wirklich wirklich arrogant irgendwie sich dahin zu setzen und zu sagen, ach ja, meine Stimme zählt vielleicht nicht und überhaupt was. Das darf man nicht vergessen, was das für ein unfassbares Privileg ist, dass wir wählen dürfen, dass wir in einem Land, auf einem Kontinent leben, wo wir freie Meinungsäußerung haben, wo wir wählen gehen dürfen. Dafür sind Menschen gestorben, die haben ihr Leben dafür gelassen, dass wir heute dieses Privileg haben dürfen. Und das ist auch nicht mal was, wo wir in die eigene Vergangenheit gucken müssen. Es gibt so viele Länder auf der Welt, die nicht in freien Demokratien leben, wo man nicht sagen kann, was man möchte, wo man nicht wählen gehen kann, wo es gar keine freien Wahlen gibt, wenn es überhaupt Wahlen gibt. Und das ist einfach ein Stück weit erste Bürgerpflicht, finde ich, und einfach Menschenpflicht, dafür ein Stück weit dankbar zu sein, dass man dieses Privileg einfach genießen kann. Und dann ist es nicht zu viel verlangt, am Sonntag sich auf den Weg zu machen und sein Kreuzchen zu machen. Wo auch immer, aber bitte bei demokratischen Parteien.
Und ich hätte auch tatsächlich noch eine Empfehlung in dem Zusammenhang. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen von Nico Semsrott, vielleicht kennst du den, ich weiß es nicht. Mhm. Der ist im Prinzip mit Poetry Slams ursprünglich mal bekannt geworden und ist dann irgendwann vor 5 Jahren hat er kandidiert als einer der Spitzenkandidaten von der Partei Die Partei und ist jetzt 5 Jahre lang im Prinzip Prinzip in Brüssel gewesen und hat jetzt diese ganze Zeit mal aufgearbeitet in einem Bühnenprogramm und gleichzeitig in einem Buch und versucht im Prinzip eigentlich zu zeigen, wie das in so einem EU-Parlament eigentlich abläuft und welche Privilegien und Machtstrukturen diese Menschen vor Ort haben, weil er das ja ganz gezielt an sich gemerkt hat in diesen 5 Jahren. Und hat das enorm spannend aufgearbeitet. Und Toll. Ich fand das sehr kurzweilig, die Dinge von ihm. Und fand das sehr spannend, weil man einfach gesehen hat, wenn jemand, der da mit einem Ansatz für sich persönlich reingeht, einigermaßen konstruktiv das Ganze behandeln möchte und dann absolut desillusioniert im Prinzip aus so einem Parlament wieder rauskommt nach 5 Jahren und auch einfach sagt, ich kann das nicht mehr weitermachen, weil das auch mit mir einfach was macht, aber gleichzeitig da absolut reich rausgeht und für sein Leben nicht mehr arbeiten müsste später, großartig, weil er einfach in diesem Zeitraum so viel Geld verdient hat. Und das spielt auch einfach eine ganz wichtige Rolle. Diese Personen, die da direkt reingewählt werden, die verdienen einfach enorm viel Geld. Und das sind Summen, die erreicht man mit normaler Arbeit in seinem Leben quasi kaum. Und das sind Dinge, die finde ich eigentlich sehr spannend. Deswegen eine Empfehlung von mir, sich von Nico Semsrott im Prinzip diese Eindrücke mal anzuschauen und diese direkten Berichte. Das ist alles sehr lustig aufgebaut eigentlich. Also es ist ein Unterhaltungsprogramm. Ich fand das aber sehr spannend, diese Einblicke mal zu bekommen.
Packen wir doch mal in die Shownotes, oder?
Ja, so machen wir es.
Also dann, ich gehe jetzt mal ins Bett.
Sehr gut. Wir müssen sagen, wir sind beide heute ziemlich durch gewesen. Das heißt, genau, du hast es vorhin schon gesagt, es war eine Menge Arbeit. Bei mir sah es eigentlich genauso aus. Wir haben jetzt kurz vor 10 und haben schon 2 lange Tage jeweils hinter uns.
Ja, und ich habe 5 Stunden Schlaf heute gehabt. Also mal gucken, wie viel es heute Nacht werden.
Ich wünsche dir auf jeden Fall ein paar mehr Stunden Schlaf.
Ja.
Und wir haben uns sehr gefreut, denn ihr habt beim letzten Mal schon daran gedacht, uns auch eine Bewertung zu geben, auf unterschiedlichen Plattformen schon. Und ich glaube, wir haben schon über 20 Bewertungen auf Spotify und sowas.
Juhu,
und
euch toll.
Gefällt der Podcast und das freut uns natürlich auch sehr. Damit könnt ihr uns auf jeden Fall helfen, auch dass wir in irgendwelchen Algorithmen vielleicht landen und ein bisschen bekannter werden im Laufe der Zeit. Aber insgesamt haben wir gesehen und das fand ich so schön, dass wirklich viele Leute reingehört haben und wir viel Feedback bekommen hatten, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das auch weiterhin tut. Auch diesmal freuen wir uns sehr, wenn ihr uns über Instagram unterstützt und dort auf jeden Fall auch gerne euer Feedback dalassen könnt. Und ansonsten, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.
Das machen wir so. Macht's
gut. Ja, einen schönen Abend. Bis dahin.
Danke, dir auch. Ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.